Philipper Kapitel 4, Vers 8, am Anfang dieses Verses, steht ein Wort, das Luther wohl gern übersetzt, zuletzt, meine Brüder. Eigentlich ist es etwas zu stark übersetzt. Das bedeutet, das Übriggebliebene, es kann viel sein, von dem, das er gern gesagt hätte. Ja? Paulus hat ja eine ganze Menge zu sagen. Aber hier sagt er zum gebliebenen Brüder, was er noch gern gesagt hätte, so viel als wahr ist. Er setzt also voraus, dass man sich darüber einig sein soll, wo die Wahrheit liegt. Im Detail oder im Großen, überall. So viel als ehrwürdig. Bei dem, das wahr ist, könnten wir uns wohl schon eher einig werden. Aber was ist Ehrwürdigkeit? Das ist schon schwerer, nicht wahr? Wann benimmt jemand sich in ehrwürdiger Weise? In Nordamerika ist es in vielen Kreisen, Gemeinden, Sitte geworden, wenn zu einem Anlass, einer besonderen Versammlung eingeladen wird, heißt es, komm, wie du bist, kommen Sie, wie Sie wollen. Wählen Sie Ihre Kleidung und sie kann sein, welche Kleidung Sie wollen. Kommen Sie in Ihrer, in der Kleidung, die Sie vorziehen. Ist das ehrwürdig? Vielleicht. Oder fragen wir überhaupt nach Ehrwürdigkeit? Mir scheint, manchmal hat man diese Frage schon ausgeklammert. Wenn sie immer noch in der Bibel steht für diese Christen, dann sind sie sich offenbar nicht derselben Meinung wie andere Christen. Also wir sollen uns schon eines Sinnes sein über das, was ehrwürdig ist. So viel als gerecht oder richtig ist, darüber sollten wir uns einig sein. So viel als rein. Die Sprache. Es gibt Redewendungen, die sind unrein, aber viele Christen gebrauchen sie. Sie beschmutzen ihren Mund, aber sie wissen es nicht. Oder für sie gilt das als rein. Ja? Darüber sollten wir eines Sinnes sein. Was ist rein? In jeder Hinsicht, nicht nur in der Rede. So viel als lieblich. Ja? Schön, lieblich. Über die Kunst ist man sich bekannt, das ist bekannt, uneinig, was lieblich ist oder was schön ist. Ja? So viel als wohllautend. Da wird es hautnah, nicht wahr? Wir sind uns nicht einig über die Töne, die wohllautend sind. Der eine meint, dies sei wohllautend, der andere meint, das sei wohllautend. Wir sollten nicht zufrieden sein nur mit Toleranz. Wir sollten klare Vorstellungen haben über die Musik, über die Töne. Klare Vorstellungen. Und es ist möglich, klare Vorstellungen zu haben. Ich weiß nicht, ob uns bekannt ist, dass sehr gelehrte Musiker sich nicht einig sind in diesen Fragen. Heutzutage richten sich Musiker nicht mehr nach den alten Grundsätzen über Schönheit in der Musik. Wir haben noch einiges gelernt. Ich würde gerne etwas darüber sagen, wenn ich so weit komme, aber mit dem Schritt, den wir jetzt tun, werde ich vielleicht nie dahin kommen. Dann kann ich auf 1. Korinther 14 hinweisen, wo Paulus sagt, dass jeder Ton seine Bedeutung hat. Übrigens, wenn wir schon beim Wohllautenden oder Lieblichen sind, dann darf ich sagen, dass die Weltphilosophie, die Weltanschauung unserer Tage ist auch hier der Pluralismus. Oder vielleicht noch besser gesagt, ein Sozialismus. Im Osten kannte man einen wirtschaftlichen Sozialismus. Was dein ist, ist mein, und was mein ist, das kümmert dich nichts. Man sagte, alles ist unser. Ja? Es war also ein wirtschaftlicher Sozialismus, den man dort aufbauen wollte, der aber versagte. Aber hier, währenddessen entwickelte sich hier im Westen ein viel traurigerer Sozialismus, mit dem wir zu kämpfen gehabt haben als Christliche, als Christen. Ich habe früher einige Jahre in der Studentenmissionsarbeit gearbeitet, mit Studenten also gearbeitet. Und wir rangen mit diesem Sozialismus. Da kamen die Gelehrten auf, sie waren zum Teil, die Führenden waren gottlose Israeliten, die weder an den Gott des Alten Testamentes noch des Neuen Testamentes glaubten. Das sind unter Umständen die schlimmsten Heiden. Und ihre Philosophie wurde maßgebend in den Erziehungsfragen. Jetzt stelle man sich das vor. Diese Philosophen prägen die Professoren. Die Professoren prägen die Studenten. Die Studenten werden Lehrer und prägen ihre Schüler. Und es dauert nicht lange und das ganze Volk denkt so. Ja? Mit anderen Worten, oder was ist diese Denkweise? Alles ist gleichzuschalten. Die Geschlechter sind gleichzuschalten. Die Tatsache, dass wir die Moden von heute haben, ist zurückzuführen auf ganz bewusste, gezielte Philosophie. Alles ist eins. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, außer einigen offensichtlichen, aber sonst innerlich ist man gleich. Das hat man so lange gesagt, bis die Regierung bereit war, vielleicht auch die Verfassung, das Gesetz zu ändern. Da haben wir die Gleichstellung. Ja? Oder in anderer Hinsicht, in musikalischen Fragen, jeder Ton ist gleich wert. Ja? Jede Musik ist gleich wert. Und jemand hat sehr schön gesagt, wenn alles gleichgültig ist, gleiche Gültigkeit hat, dann wird alles gleichgültig. Dann macht es nichts mehr aus, was sie sagen, was sie singen, was sie tun. Ja? Was wohllautend ist, ist etwas, das man definieren kann oder erkennen kann, sagt Paulus. Und wir sollten nicht zufrieden sein, bis wir wissen, warum etwas schön lautet. Das Grundproblem in der Musik ist der, dass man von der Philosophie hergekommen ist, anstatt von der Physik. Die Physik lehrt uns, dass die Musik konstant ist. Seit Schöpfung hat sich die Zahl der Note C nicht geändert. Sie war nie anders. Die Zahl, die Wellenzahl der Note C, die in der Mitte des Klaviers liegt, ist dieselbe. B ist dieselbe geblieben. La, 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 zweiter. Bis heute können wir Terzen bilden, Quarten, Quinten und so weiter. Die Physik bleibt dieselbe in ihrem Wesen. Ja? Und jetzt das Zweite. Wissenschaftler, Forscher haben festgestellt, dass jede Note, besonders in Verbindung mit einer anderen Note, mit einem anderen Ton, eine ganz besondere Wirkung hat. Und die Wirkung einer Mehrzahl von Tönen, seien sie übereinander gestellt und dann auch nebeneinander gestellt oder nur nebeneinander gestellt, das ist dann Melodie. Diese gesamte Wirkung Sie ist das Resultat der Einzelwirkung, wie sie gerade die Konstellation, das heißt, wie sie gerade zusammengestellt sind. Das kann dann sehr kompliziert werden, aber das ist Musik. Ja. Und viele, auch gelehrte Wissenschaftler, gelehrte Musiker, kommen nicht von dieser Ecke. Sie geben sich nicht Rechenschaft über dieses Gebiet der Forschung. Aber Gott sei Dank, es hat Forschungen gegeben, man hat sie angestellt. Und es ist heute auf dem Markt, man kann es lesen, wenn man will. Wenn man will, wenn man antworten will, wenn man auf Paulus, der vom Geist Gottes getrieben wurde, hören will, dann bekommt man Antworten. Es gibt die Möglichkeit eines Konsenses. Und wenn ich nichts anderes erreicht habe, dann wollte ich das erreicht haben, das mir mitbekommen vom Wort Gottes her. Gott verlangt Einmütigkeit in Fragen der Lebensweise. Und wir schulden es Gott, herauszubekommen, was er meinte. Was wohllautend ist, Vers 8, ja. Ist es eine Lobenswertigkeit? Ja, was ist lobenswert? Das ist ein Ausdruck aus dem Alten Testament. Er hat eine feine Geschichte. Tugendsam, aber Tugend kommt schon eher vom Griechischen her. Lobenswertigkeit ist der Begriff, der vom Alten Testament mehr herkommt. Ist aber ähnlich. Und ist es zu preisen? Ja, diese Dinge überlegt. Denkt darüber nach, sagt er zu den Philippern. Nehmt euch Zeit dafür, werdet euch einig in dieser Frage, was das alles bedeutet. Jetzt zur nächsten Frage. Die zweite Frage, der wir nachgehen wollen, nach welcher Grundrichtlinie soll man sich nun bei der Antwortsuche in Fragen der rechten Lebensweise richten? Ethiker haben da verschiedene Wege eingeschlagen. Wenn ihr Bücher lest über Ethik oder rechte Lebensweise, Frömmigkeit, stellt ihr fest, dass sei es Bonhoeffer, Köberle, andere Ethiker, der Ausgangspunkt, die Basis, die Richtlinie, die Grundrichtung ist eine andere. Sie kommen oft zu denselben Ergebnissen über das, was richtig ist, Gott sei Dank. Sie sind eifrige Christen, aber sie gehen von einer anderen Warte manchmal aus. Und da fragen wir uns, welche Richtung sollen wir einschlagen? Von welchem Gesichtspunkt sollen wir ausgehen? Soll es der Gesetzesbegriff sein, wenn wir feststellen wollen, welches ist die richtige Lebensweise? Soll es die Liebe sein? Soll es das Gewissen sein? Soll es die Nachfolge Jesu sein? Ich denke, das war die Richtung des Bonhoeffers. Oder soll es die sogenannte Geistesführung sein? Viele Christen sind heute der Auffassung, da liegt die Antwort auf die Frage, wie finde ich die rechte Lebensweise? Eventuell sogar, und auch das ist nicht unbekannt, die Einzelperson, die wird dann als Richtlinie genommen, jeder für sich, die Einzelperson, und zwar nach Prägung dieser Person, so wie ich geprägt bin, so werde ich also herausbekommen, welche Lebensweise ich zu führen habe, oder welches ist der Geschmack, den ich habe. Du nimmst deinen Geschmack und das ist deine Wegweisung. Und ich nehme meinen Geschmack und das ist meine Wegweisung. Und das ist schon längere Zeit, besonders ein Amerikaner namens Cox vertrat diese Ansicht in der Ethik, nach jeweiligem Fall. Das heißt, in diesem Fall verhalten wir uns so, ist der Fall anders, dann werden wir uns anders verhalten. Ethik wechselt also von Fall zu Fall. Fallorientierte Ethik. Nebenbei gesagt, es stimmt, dass Liebe verschieden aussehen kann, aber sie ist dieselbe Liebe. Wenn wir Väter mehr als eines Kindes sind, dann werden wir wohl bald festgestellt haben, dass wir sie beide lieben, aber wie wir sie aus Liebe behandeln, wird noch verschieden sein müssen, weil die Kinder anders geartet sind. Beides ist Liebe. Das ist nicht eine andere Ethik, sondern das ist eine Anwendungsfrage. Wie wird das in diesem Fall aussehen? Das ist nicht, was wir meinen, sondern hier geht es grundsätzlicher zu. Welches soll unsere Grundausrichtung sein? Die Tatsache, dass wir hier so verschiedene Wege haben, besonders diese Vereinzelung, hat zum Resultat, dass man allzu oft sagt, wie ich schon vorhin sagte, ich sehe es eben so und dann geht man seinen Weg. Und Gemeinde Jesu verbröckelt sich mehr und mehr. Konsens ist aber möglich, wie bereits festgestellt. Sind wir uns nicht einig, so gilt es, zu Gott zu gehen, alleine zu gehen zu Gott und zusammen zu Gott zu gehen und vor ihm miteinander zu sprechen. Lesen wir eine sehr schöne Stelle aus Maleachi. Maleachi Kapitel 3. Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, Entschuldigung, Vers 16, ich habe ein bisschen zu. So. Da sprachen die, die den Herrn fürchteten. Sie sprachen oft miteinander. Maleachi 3, Vers 16. Da sprachen die, die den Herrn fürchteten, oft miteinander. Und der Herr merkte darauf und hörte es. Und vor ihm wurde ein Gedenkbuch geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen bedachten. Der Herr weiß oder wusste, dass die, die miteinander sprachen, ihn fürchteten. Und aus dieser Gottesfurcht her oder von dieser Gottesfurcht her sprachen sie miteinander. Gott und seine Haltung und seine Furcht, sein Gesetz, sein Gebot, sein Wille stand im Vordergrund. Von dieser Warte aus begegneten sie einander und sprachen über die Dinge Gottes. Und das gefiel Gott und er hat sich das notiert. Und am Ende der Tage wird das dann sichtbar werden, sagt er. Wenn ich nun eine Antwort geben soll auf diese Frage, ich habe eben gesagt, dass die Ethiker verschiedene Wege einschlagen und manchmal sind diese Wege nicht so weit auseinander, ob man nun sagt Nachfolge oder Liebe oder Rechtfertigung und Ähnliches. Man kommt oft zu ähnlichen Ergebnissen, aber mir ist wichtig, dass wir doch eine zufriedenstellendere Ausrichtung bekommen. Und ich denke von zu Hause aus, ob wir nun uns dessen bewusst sind oder nicht. Viele von uns haben diesen Weg schon eingeschlagen. Aber ich will ihn uns noch etwas genauer vorzeichnen, wenn ich darf. Mir scheint, wir haben drei konzentrische Kreise im Blickfeld zu behalten. Konzentrische Kreise sind Kreise innerhalb voneinander. Wir haben den größeren Kreis, wenn wir jetzt von drei sprechen, dann gibt es einen engeren Kreis innerhalb dieses größeren und dann auch einen ganz engen Kreis in der Mitte. Welcher Kreis wäre jetzt der größere, der größte? Die ganze Gottesoffenbarung in der Heiligen Schrift. Die ganze Gottesoffenbarung in der Heiligen Schrift. Und da können wir an Jesaja Kapitel 8, Vers 20 denken. tun. Jesaja 8, Vers 20. Hin zu Weisung und Zeugnis oder Bezeugung. Weisung ist das Wort, mit dem ich das hebräische Wort Torah übersetze. Normalerweise wird es vom Griechischen herkommend mit Gesetz übersetzt. Denn das Neue Testament übersetzt Torah mit dem Gesetzesbegriff. Und so kommt im Deutschen dann natürlich das Wort Gesetz zu Papier, wenn wir die Bibel lesen. Aber das hebräische Wort Torah bedeutet nur zum Teil Gesetz. Das Wort Weisung scheint hier ein besseres zu sein, und zwar aus dem Grunde, dass das deutsche Wort Weisung, das ist ein sehr geeignetes Wort, um Torah zum Ausdruck zu bringen, bringt zwei Seiten zum Ausdruck. Mit Vorsilben oder Vorwörtern können wir da unterscheiden. Wir können sprechen von Unterweisung, das ist die Lehre, die mit Geschichtssätzen, mit Erzählsätzen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist Unterweisung. Oder wir können von Anweisung sprechen, das ist Gesetz oder Gebot. Anweisung und Unterweisung, oder besser in dieser Reihenfolge, Unterweisung und Anweisung zusammen, sind die Weisung oder die Torah. Denn bekanntlich gehört 1. Mose ebenfalls zu dem, was bei den Hebräern oder den Juden Torah heißt. Torah kann drei Kreise einschließen im Hebräischen oder unter Juden. Im engsten Sinne die 10 Gebote, das ist der Grundstein. Dann die 5 Bücher Mose oder der Pentateuch und dann das ganze Alte Testament, Tenach. Das ganze Alte Testament ist aber auch Gesetz. Auch im Neuen Testament wird das so geschrieben. Man kann das Wort Gesetz im Neuen Testament begegnen, wo es sich auf das Alte Testament bezieht. Und der Text, der hier Gesetz heißt, kann aus diesen drei Teilen kommen. Aus einem geschichtlichen Teil oder aus einem Teil, wo von Satzungen und Geboten die Rede ist. Also, wenn hier geschrieben steht, hin zu Weisung, das heißt, der Prophet ruft auf, kommt, lasst uns hingehen zur Torah, dann kann das mit Weisung gesagt werden, das heißt zum Alten Testament, zum Wort Gottes jener Zeit. Zeugnis, neues Wort Gottes, das der Prophet bringt, Bezeugung, also Zeugnis von dem, was Gott getan hat, wo seine Taten hochgehalten werden und bezeugt werden. Mit anderen Worten, das Wort Gottes. Zu dem soll man gehen, und zwar zum ganzen Wort Gottes, sei es Geschichte, sei es Gebot, sei es Lied, Gut, was immer es ist, zum Wort Gottes, das Gott bereits gegeben hat. Dort sollen wir hinkommen, hingehen und fragen nach dem Weg des Lebens. Dann lesen wir weiter. Der Prophet sagt, wenn Sie oder wenn man nicht nach diesem Wort sprechen, wenn Sie nicht nach diesem Wort sprechen, das heißt nach dem Wort Gottes, wenn was Sie sagen nicht von dort her kommt und dem entspricht, dann ist für einen keine Morgendämmerung oder dann ist gibt es keine Morgendämmerung, kein Licht, dann bleibt man in der Nacht. Die Bibel ist das einzige Licht für die Menschen, das einzige Licht, das zu Gott führt. Es gibt kein anderes Licht. Hier ist die Offenbarung Gottes, hier ist der Weg. Dies ist das Wort Gottes, nachdem wir fragen sollten, und zwar nach dem ganzen Wort Gottes. Das ist der äußerste Kreis. Wir fragen nach der ganzen Gottesoffenbarung in der ganzen Schrift. Der zweite Kreis, etwas enger, ist das Neue Testament. Warum? Es ist das Neue Testament, das das Buch der Gemeinde ist, weil es das Evangelium erzählt von Jesus Christus, aus dem die Gemeinde geboren ist. Wir kommen von dort her, vom Evangelium. Aber dieses Neue Testament ist nicht nur unser Geburtsort, sondern dieses Buch geht auf das Alte zurück. Und wenn wir das alte Wort nicht verstehen, was oft der Fall ist, dann haben wir Schlüssel im Neuen Testament, die uns zeigen, wie wir die Türen, die noch verschlossen sind im Alten Testament, auftun können. Das ist eine schwere Arbeit. Gemeinde Jesu ringt immer wieder damit. Aber so verhält es sich und deshalb müssen wir das Schwergewicht in der Betrachtung des Wortes Gottes legen auf das Neue Testament. Wir durchforschen die ganze Heilige Schrift. Aber das Neue Testament ist der Ausgangspunkt. Wir mögen vielleicht das Alte Testament zuerst gelesen haben, was gut ist, aber wenn wir forschen nach dem Willen Gottes, wie wir zu lesen haben, dann gehen wir vom Neuen Testament aus. Das ist das Gemeindebuch. Zum Beispiel der Titusbrief. Der Titusbrief ist das Buch der Ethik im Neuen Testament. Der Römerbrief ist das Heilsbuch. Der Epheserbrief geht einen Schritt weiter und schildert die Heilsmenschen, die von diesem Evangelium herkommen, aus ihm geboren sind und zeigt uns, wie das Heil in der Gemeinde aussieht. Die gerettete Gemeinde und ihr Leben. Aber der Titusbrief ist die Eusebia für die Gemeinde. Das heißt, die Pietät, die Anweisung über die Frömmigkeit, der Haupttext, der Hauptteil des Textes dieses Briefes ist Wegweisung über, wie man praktisch zu leben hat. Das hat seine Bewandtnis, denn die Kreter, Titus arbeitet ja auf der Insel Kreta, die Kultur der Kreter ist dazu geeignet, die Bewohner zu Faulenzern zu machen. Und sie sind gewohnheitsmäßige Lügner und so weiter, frönen ihrem Bauch. Und Paulus sagt, das ist eine alte Kenntnis, aber sie ist immer noch ein Zeugnis für diese Menschen. Nun ist erstaunlich, dass Paulus in ganz kurzer Zeit dass in ganz kurzer Zeit diese Menschen, die aus einer jahrhundertelangen Tradition der Faulenzerei kommen, eines Lebens für in den Bauch, dass sie in kurzer Zeit lernen, festzustehen im Evangelium, ein frommes, gottwohlgefälliges Leben zu führen. Ich staune darüber. Aber mir ist geholfen worden. Mir ist in den letzten Monaten, glaube ich, kann ich sagen, letzten Jahren, eine Antwort gekommen. Ich habe gerungen um die Frage, was kann ich erwarten vom Wort Gottes? Man erlebt ja als Verkündiger, das habt ihr wohl auch erlebt, es scheint, als ob nichts sich ändert. Nichts. Prediger erleben das immer wieder. In einer gewissen Zeitschrift, schade, dass ich diesen Artikel nicht mehr habe, da hat sich ein Prediger, ein Engländer wohl, lustig darüber gemacht, was alles aus einer Predigt hervorkommen kann. Es ist möglich, sagt er, dass die eine Dame genau das Umgekehrte gehört zu meinen hat. Sie meint, dass genau das Umgekehrte gehört zu haben, als was ich gesagt habe. Oder einige passen nicht genügend auf, die hören einen Teil und damit einmal schalten sie ab, aus irgendeinem Grund. Und plötzlich geht das Ohr wieder auf und die zwei Dinge, die sie gehört haben, die verbinden sie jetzt. Natürlich gibt es jetzt etwas ganz anderes. Was dazwischen war, haben sie nicht gehört. Ein sehr interessanter Artikel. Er gibt zu, dass ein Großteil der Predigt ganz umsonst gewesen zu sein scheint. Das kann uns Not machen. Und wenn man dann im Wort Gottes liest, zum Beispiel Paulus sagt von seinem Zeugnis in Rom im Gefängnis, es ist zum Vorstoßen des Evangeliums gekommen. Da sage ich mir, aha, das Wort Gottes kann stoßen. Kann, das Bild ist dort von den militärischen Pionieren in der römischen Armee, die vorangehen und in der unwegsamen Gegend da einen Weg bahnen für die Truppen. Wo kein Weg ist, dann machen sie einen Weg. Und das Wort Gottes kann vorstoßen in unwegsamem Gelände und kann die Gedanken Gottes dort hineintragen. Das muss ich nicht sehen. Und es mag für mich so scheinen, als ob nichts geschehen ist. Aber ich rechne jetzt mit Gott. Und ich sage mir, meine Aufgabe ist es, Gottes Wort zu sagen. Und er wird das ausrichten, wozu das Wort Gottes gesandt wurde. Das ist tröstlich. Aber es scheint manchmal so. Nun, im Titusbrief erwartet Paulus also Großes. Aber die Gedanken, die er dort anbringt, die er Titus vorlegt und die Titus wiederum den Ältesten vorlegen soll und die Ältesten sollen es in den Gemeinden sagen, das ist die Reihenfolge. Diese Gedanken werden ganz bewusst verankert in drei Evangeliumstexten. Den einen haben wir in Kapitel 1, den anderen in Kapitel 2 und den dritten in Kapitel 3. Der Brief ist kurz, hat drei kurze Kapitel. Und die Befehlssätze, die Imperative in diesem Brief, sind schon, was den Satzbau betrifft, verankert in diesen Evangeliumssätzen. Das ist wunderbar, das zu erfahren, festzustellen. Das heißt, unsere Ethik ist nicht eine selbstständige Gesetzgebung, die noch zusätzlich da ist. Wir bekehren uns durch die Gnadenbotschaft und dann kommt etwas Neues auf uns zu und das ist das Gemeindegesetz und nach dem leben wir und hoffen wir dann durch beides in den Himmel zu kommen. Nee. Die Lebensweise erwächst aus dem Evangelium. Das Evangelium sagt uns, wer Jesus ist. Und die Lebensweise derer, die an Jesus glauben, ist eine Lebensweise, die Jesu Lebensweise ist. Und diese ist natürlich, hat eine Verwandtschaft mit der Lebensweise, die das Gesetz forderte, das ist klar. Wo ist diese Verwandtschaft, wo hört sie auf und so weiter, das sind dann Fragen. Aber die Ethik des Neuen Testamentes, die Ethik der Gemeinde, die Lebensweise ist verankert im Evangelium, das macht Paulus klar im Titusbrief. Also das ist das Neue Testament, der zweite Kreis. Der innerste Kreis, das wären die Hauptforderungen Gottes. Es ist gut, wenn wir eine Vielzahl auf einen Nenner bringen können. Das hilft in der Predigt, das hilft in der Lehre, wenn wir zusammenfassen können. Wir können es verpacken in ein kleines Paket. Dann gilt es anschließend für einen anderen vielleicht das wieder auszupacken und wieder zu zerlegen. Dann gibt es wieder viele Worte darüber. Wir nehmen zum Beispiel einen sehr streng, eng verpackten Text und wir zerlegen ihn für uns. Und dann sprechen wir vielleicht 20 Minuten darüber, ja? Das kann ein Satz sein. Wir haben also ein Paket genommen. Paulus hat viel verpackt in ein Wort und wir zerlegen es dann wieder. So geht es hin und her. Nun, wie kann das ganze Evangelium und die ganzen Forderungen Gottes, wie können die zusammengefasst werden in zwei Sätzen? Was will Gott vom Menschen? Was wollte Gott immer von Menschen? Und zwar von allen Menschen. Es hilft uns, wenn wir die Ethik auf diesen Doppelnenner bringen können. Und die Heilige Schrift tut das. Dies ist von der Schrift entnommen. Die Hauptforderungen Gottes an den Menschen zu allen Zeiten sind zwei. Vertrauen oder Glauben und Liebe. Ich wusste das nicht immer. Aber als ich an der Akademie in Basel lehrte, schon bald zu Anfang, wir hatten die Gewohnheit, am Anfang des Studienjahres eine Freizeit mit den Studenten zu halten. Und dann haben wir einen Redner eingeladen, Und dieses Mal war ein Baptistenprediger aus Deutschland da. Und der hat diesen Gedanken weitergegeben. Der war mir neu. Und wie das so ist, man fragt sich ja, ist das nun wirklich so? Das habe ich ja noch nicht gewusst. Nun muss ich ja auch nicht alles gewusst haben. Und so bin ich bereit zu lernen und prüfe das. Und es war mir sehr interessant für mich festzustellen, der Bruder ist auf etwas gestoßen, das wirklich stimmt. Wo steht das denn? Nun einige Beispiele. Zuerst nehmen wir Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13, Vers 10. Ein bekannter Vers: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist also die Summe des Gesetzes. Die Liebe ist die Summe des Gesetzes. So viel zur Liebe. Im nächsten Kapitel, am Ende jenes Kapitels, hat Paulus noch ein Wort zu sagen für dieselben Menschen. 14,23. Wer aber zweifelt, wenn er isst, das war ein Problem dort, ist verurteilt worden, weil es nicht aus Glauben geschah. Das war also ein Maßstab. Alles, das nicht aus Glauben ist, ist Sünde. So wichtig ist der Glaube. Das Vertrauen zu dem, was Gott gesagt hat, das Vertrauen zu Gott selbst. Und das Vertrauen zu einer Person macht sich ja bemerkbar im Vertrauen zu dem, was man sagt. So vertraut zeigt man sein Vertrauen. Man rechnet mit dem Herrn, man glaubt an ihn, man vertraut ihm. Hier haben wir diese zwei. In 1. Thessalonicher 3 stehen sie zusammen. 1. Thessalonicher Kapitel 3, ab Vers 5. Fünf bis acht. Paulus tut einen Rückblick und hilft seinen Lesern zu verstehen, wie er persönlich so, wie es ihm ergangen ist, als er Thessalonich so plötzlich verlassen musste. Deswegen, da ich es auch nicht länger ertrug, so hat er diese jungen Christengeschwister geliebt, schickte ich einen, um euren Glauben zu kennen. So hat er das zusammengefasst. Um euren Glauben zu kennen. Ob nicht der Versucher euch versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich geworden wäre. Alles, was er von ihnen erwartet, ist zusammenzufassen in diesem einen Wort. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist, und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht hat und dass ihr uns allesamt, alle Zeit in gutem Andenken habt, so äußert sich die Liebe, und euch sehr verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch uns euch, deswegen, Brüder, wurden wir auch in aller unserer Bedrängnis und Not getröstet über euch durch euren Glauben. Weil wir nun leben, wenn ihr feststeht im Herrn. Er war ganz niedergeschlagen, aber er ist ganz aufgelebt, als Timotheus ihm die Nachricht brachte, du Paulus, ihr Glaube und ihre Liebe sind intakt. Dann sagt Paulus, ist alles gut. Grundsätzlich, war alles in Ordnung in Thessalonik? Wer kann uns die Probleme sagen? Ganz kurz nennen. Einige. Ja. Einige wollten nicht arbeiten, weil der Herr bald kommen sollte. Ja. Das war ein Problem. Also, es war nicht alles in Ordnung. Aber wenn sie den Herrn lieben und diese Liebe sich in der Bruderliebe äußert Und wenn sie dem Herrn vertrauen und dieses Vertrauen sich äußert im Vertrauen zu seinem Wort und zueinander, dann ist eine Gesundheit gegeben, die ein Wachstum hoffen lässt in anderen Dingen. Wenn diese intakt sind, dann ist das Zentrale, das Wichtigste da. Warum? Was ist es um diese zwei Kardinaltugenden? Nun, der Glaube ist der Schlüssel. Wir kommen zu Christus, wir werden gerettet durch den Glauben. Durch diesen Schlüssel eröffnet sich ein ganzes Panorama eines neuen Lebens. Der Glaube ist der Eintritt in die Beziehung zu Gott. Das ist, was Gott von uns erwartet, dass wir an Jesus Christus glauben. Mit diesem hängt natürlich die Buße zusammen, aber das fasst die Schrift zusammen in diesem Wort Glauben. Wie verhält es sich mit der Liebe? Wenn Glaube der Schlüssel zur Beziehung mit Gott ist, dann ist die Liebe das Wesen dieser Beziehung. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene Warten. Deshalb kann man von dieser einen Warte aus sagen, alles ist zusammenzufassen mit Glauben, mit dem Wort Glauben, wenn wir von dieser Seite kommen. Oder wenn man von einer anderen Warte kommt, dann kann man sagen, das ganze Gesetz ist zusammenzufassen in dem Wort Liebe, weil das es ist, was Gott fordert in seiner Beziehung. Die Liebe ist das Wesen unserer Beziehung. Wir lieben ihn, er liebt uns und aus dieser Liebe quillt Freude, Friede und so weiter. Die ganze Frucht des Geistes. Wenn diese zwei Tugenden intakt sind, das Vertrauen zu Gott und seinem Wort nicht angerissen ist, wenn die Liebe intakt ist, sie ist bewahrt geblieben, wir lieben Gott wirklich. Wir könnten ihn noch mehr lieben, aber diese Liebe ist da und sie zeigt sich in der Liebe zu den Brüdern, zu den Geschwistern. Dann ist eine grundsätzliche Gesundheit gegeben, über die wir uns nur freuen können. Das ist die Grundlage, auf der jetzt weiter gebaut werden kann und Wachstum geschehen kann. Also die ganze Lebensweise, die Gott fordert, kann zusammengefasst werden in diesen zwei Kardinaltugenden, diesen Sätzen. Das war im Garten Eden so. Gott erwartete Vertrauen, Gott erwartete Liebe, Gehorsam in Liebe. Das war im Gesetz so, das ist im Evangelium so und es wird so bleiben. Vertrauen zu ihm und Liebe zu ihm. Die dritte Frage, bevor wir abschließen, kann ich die vielleicht noch anreißen und morgen dann Fortsetzung machen. Die dritte Frage handelt von den Quellen. Welches sind die Quellen der rechten Lebensweise? Wie wird unser Rechtsempfinden gespeist? Woher kommen wir zu einem Konsens oder woher kommen unsere Auffassungen über das, was richtig ist? Woher kommt die Antwort? Was kann uns helfen, den Weg zu finden? Hier wird es etwas praktischer. Einiges von diesem ist schon gesagt worden, aber es lohnt sich, es jetzt an dieser Stelle neu zu sagen. Ich will uns eine Liste von etwa 6 Quellen geben, beziehungsweise Richtungen, Richtlinien in der Ethik, in der Frage der Ethik. Wie kommen wir zu der Antwort, wie sollen wir uns verhalten? Zuallererst noch einmal das Wort Gottes. Das soll betont werden. Nehmen wir zum Beispiel Psalm 37. 2 Verse dort im späteren Teil des Psalms. 30 und 31. Des gerechten Mund tut Weisheit kund. Der Gerechte ist ja der im Volk Israel, der Gott gefällt, der sich nach dem Gesetz ausrichtet, der die Opfer bringt, die verlangt werden, sodass er Sündenvergebung hat. Er ist der Gottesfürchtige. Und nun beschreibt Gott oder gibt Gott uns seine Vorstellungen durch David, durch den Psalmisten, wer für ihn ein idealer Gerechter ist. Des gerechten Mund tut Weisheit kund. Was ist Weisheit? Es ist verschieden, sehr schön gesagt worden. Spurgeon hat einmal eine sehr gute Definition. Ich kann sie nicht genau wiedergeben. Die, die ich kennengelernt habe, ist ähnlich. Weisheit ist das Wissen um das beste Ziel, das höchste Ziel. Aber das Ziel, von dem wir dann sprechen, muss einen Rahmen haben. In irgendeinem Gebiet, wenn ich jetzt einen Garten anlegen will, muss ich wissen um das Ziel, das ich jetzt erreichen will. Ich kann mir sagen, ich will einen solchen Garten. Es kann ein englischer Garten sein, vielleicht ein italienischer Garten. Das ist jetzt mein Ziel. In diesem Zusammenhang halte ich das für das beste Ziel. So kann ich vorgehen. Das ist das eine. Aber das genügt nicht. Ich muss jetzt um den besten Weg finden, dieses Ziel zu erreichen. Wie erreiche ich jetzt, dass ich einen englischen oder italienischen Garten bekomme? Was muss ich jetzt tun? Und wenn es jetzt um die Beziehung zu Gott handelt, die Versöhnung, die Ewigkeit, dann ist das das höchste, das beste Ziel. Das ist Weisheit. Von dieser Weisheit weiß die Bibel sehr viel zu sagen. Aber diese Weisheit genügt nicht. Ich muss nicht nur wissen um das beste Ziel im Leben. Ich muss wissen über den besten Weg, das Ziel zu erreichen. Ich wurde angeschrieben von einem Bruder aus Kanada. Der war, wenn ich mich nicht irre, ausgewandert aus Deutschland nach Kanada. Sein Bruder lebte noch in Deutschland. Jetzt schreibt er mir, er wusste, dass ich in Nürnberg wohnte, sein Bruder in Fürth, ob ich ihn nicht besuchen könnte. Er brauchte Jesus. Habe ich gemacht. Habe einige Zeit mit ihm gesprochen. Versucht, ihm Jesus anzupreisen. Aber das gefiel ihm nicht. Und es gelang mir nicht, ihn zu Jesus zu führen. Wir trennten uns als Freunde. Hinterher hatte er mir einen Brief geschrieben. Und hat sich dann entschlossen, welchen Weg er einschlagen wollte. Ich wusste ja nicht, wie das Gespräch noch weitergehen würde in seinem Innern. Aber er hat mir dann das Ergebnis für ihn, welche Entscheidungen getroffen hat, mitgeteilt. Er würde es lieber mit den 10 Geboten halten, als mit dem, was ich vorgeschlagen hatte, den einfachen Glauben an Jesus Christus. Und da sagte ich mir, Junge, du hast den schwereren Weg gewählt. Nicht wahr? Das war nicht weise von ihm. Das war dumm. Mit den 10 Geboten kommt man nicht ins Himmel, in den Himmel. Mit dem Versuch, die 10 Gebote zu halten. Wir sollen weise werden. Und wir sollen Weises sagen. Und nun sagt Gott durch den Psalmisten, des gerechten Mund tut Weisheit kund. Gott schenke es uns, dass wir rechte biblische Weisheit weitergeben. Und seine Zunge redet das Rechte. Die Weisung seines Gottes, die Tora, die ganze Bibel, das Wort Gottes, ist in seinem Herzen. Oh, das ist schon viel verlangt. Das Wort Gottes ist in seinem Herzen. Er hat es gegessen, er hat es getrunken, er hat es aufgesaugt, es lebt in ihm. Es ist mein Anliegen, dass das bei mir der Fall ist und dass ich im Wort lebe, gewurzelt bin im Wort Gottes. Gott sagt, der Gerechte ist so. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Schritte wanken nicht. Natürlich nicht. Wenn Gottes Wort in ihm ist, kann er sagen mit David oder wer immer der Psalmist war, Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, so der hebräische Gedanke, damit ich nicht gegen dich sündige. Dann kann ich feste Tritte tun. Also, wenn wir gerade Wege einschlagen wollen und gehen wollen und nicht ständig stolpern in unserer Ethik, in unserer Lebensweise, dann soll das Wort Gottes in uns als Lehrern zu Hause sein und wir wollen dazu beitragen, dass es bei anderen der Fall ist. Also, das Wort Gottes. Oder nehmen wir in Psalm 19, 119, ich habe schon Vers 11 zitiert, oder Vers 9 ist uns auch bekannt, wie wird ein junger Mensch oder ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält oder ausrichtet nach deinem Wort. Das kann man sehr gut behalten. Die zwei Verse sind sehr wichtig. 11 und 9 macht 119. Ja? Und so hat man schon eine Gedächtnishilfe. Wie wird ein junger Mensch? Oder dein Wort habe ich in meinem Herzen aufgespeichert, gelagert. Oder Vers 105 ist uns bekannt, sehr schöne Worte, sehr zentral. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Meines Fußes Leuchte, unmittelbar vor mir zeigt es mir den nächsten Schritt. Und auch weiter, wenn es notwendig ist. Wie schön ist es, nachts, wenn man in einem Dorf wohnt, es leuchten nicht in früherer Zeit, hat es ja nicht so viele Lampen gegeben. Und wenn dann das Licht vor dem Haus brannte, dann konnte man schon sehen, welchen Weg man im Schnee einzuschlagen hatte. Ein Licht auf meinem Wege, sodass ich den Weg finde. Das Wort Gottes wird uns den Weg zeigen. Oder Jesaja 66, Vers 2. Auf wen schaut Gott? Auf den, der vor meinem Wort, der mein Wort fürchtet und vor meinem Wort zittert. Und da muss ich Hand aufs Herz legen und sagen, ich kenne das nicht. Ich kenne eine starke Ehrfurcht, ja, aber zittern, Gott schenke es mir. Dass wir, wenn wir vor dem Herrn alleine stehen, sein Wort gelesen haben, dass der Herr uns da eine Fähigkeit gibt, ihn, die Ewigkeit, sein Wort so ernst zu nehmen, dass alles andere, Menschengedanken, Menschenfurcht, Menschenliebe, Ehre der Menschen in den Hintergrund tritt und wir stehen vor ihm in der echten, liebevollen Gottesfurcht. Das brauchen wir, wenn wir den Weg finden wollen. Und das braucht die Gemeinde. Wir haben viel zu viel Menschenideen, immer noch. Ich habe das so oft vermisst, auch wenn ich in andere Länder kam, immer wieder vermisse ich die Frage, wie steht's denn geschrieben? Und wir dürfen nie aufhören, Brüder, diese Frage zu stellen. Ich muss immer wieder die Bibel lernen zu lesen, als wenn ich sie zum ersten Mal lesen würde. Ich könnte mich eventuell geirrt haben. Wie steht es denn eigentlich geschrieben? Wir haben unsere fertigen Glaubenslehren, unsere Glaubensbekenntnis. Wir haben unsere Vorstellungen vom Gemeindeleben und so weiter. Brüder, hören wir nie auf zu fragen, bin ich denn wirklich auf dem rechten Weg? Wie sah es aus in der Heiligen Schrift? Was hat Gott nun wirklich gesagt? Ich persönlich muss immer wieder neu lernen. Und ich bin so dankbar, wenn ich auch von anderen lernen dürfe. Ich habe gelernt, ich muss mich darin üben, bereit zu lernen von jedem Christen und sei er erst 5 Minuten vorher wiedergeboren worden. Denn Gott gebraucht Gemeinde, um jeden von uns in der Gemeinde zu fördern. Gott schenke uns ein Ausrichten auf sein Wort. Morgen wollen wir dann Fortsetzung machen und uns überlegen, altes Wort Gottes, neues Wort Gottes, wie verhalten sich die beiden zueinander und so weiter. Gehen wir wieder etwas in die Details. Wir wollen zum Schluss zusammen beten. Vielleicht sind zwei Brüder da, die mit uns zum Schluss beten möchten. Ihr dürft aufstehen. Wenn ich nicht aufstehe, bitte verzeiht mir. Amen.
Himmlischer Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort die Erkenntnis finden, dass wir in deinem Wort die Wahrheit finden und dass wir in deinem Wort finden können, wie wir unser praktisches Leben gestalten. Hilf uns, das praktisch zu tun. Amen.
Amen. Ja. Also, Bruder Reimer, 10 Uhr.